genieße deine Nähe. Wir genießen deine Gegenwart. Wir genießen dein Angesicht, das auf uns leuchtet, über uns leuchtet, das uns gnädig zublickt. Wir genießen deine Freundlichkeit. Wir genießen deine Liebe zu uns Menschen. Wenn du hier bist und du bist dir noch nicht ganz sicher, dass du geliebt bist von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, lass es dir ins Herz sprechen heute Morgen. Lass es dir jetzt ins Herz sprechen. Vielleicht spürst du es in der Gegenwart. Wir stehen in seiner Gegenwart und sie ist außergewöhnlich erlebbar aus meiner Sicht gerade jetzt. Da ist ein Vater, der dich liebt. Dich. Amen. Amen. Danke an euch für diese wundervolle Zeit in Gottes Nähe. Und das Schöne ist, es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Ich freue mich so, dass wir uns entschieden haben, nach der Predigt auch wieder eine Lobpreiszeit, eine Anbetungszeit, eine Zeit, wo wir mit Liedern und Gebeten in Gottes Nähe gehen, einzubauen. Es geht also gleich weiter. Ihr müsst nur die Predigt kurz überstehen und dann feiern wir miteinander im Lobpreis das Abendmahl. Herrlich, oder nicht? So im Gottesdienst, so in Gottes Nähe sein zu dürfen. Wir haben diese Serie Designed by God und dieser Eindruck, der hat ja voll da reingehauen, Psalm 139. Wir sind wirklich wunderbar gemacht. Jeder Mensch, du bist wunderbar gemacht. In uns liegt etwas von der Herrlichkeit des Himmels. Das haben wir gesehen. Einer sagte zu mir vor 14 Tagen, boah, ich finde die Serie so cool. Gott sagt es mir ganz neu, ich bin so einzigartig gemacht. Ja. Ich ging kürzlich spazieren und da sah ich ein Mädchen am Straßenrand an der Bushaltestelle und auf ihrem T-Shirt stand, I am unique. Ich dachte, ihr Mädchen, klasse. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst, aber du hast auf jeden Fall recht. Du bist einzigartig gemacht. Nimm das in dein Leben. Du bist einzigartig und wunderbar. Und Gott liebt dich. Und wir wollen jetzt am Ende dieser Serie, wir schließen sie heute ab, trotz allem noch ein Ausblick, na, was heißt trotz allem, ist eigentlich das falsche Wort. Wir wollen einen Ausblick wagen, wie es weitergeht. Wir sind einzigartig gemacht. Ist das schon alles? Ich meine, es ist nur die erste Seite der Medaille. Es geht weiter. Wir haben am letzten Sonntag mit Vision versucht anzuteasern, anzumalen, dass es da etwas gibt, dass wir Menschen auf etwas zugehen. Wir sind auf einem Weg. Und auch das ist ein Veränderungsweg. Deshalb, so bin ich halt, oder? Gott liebt uns so, wie wir sind, sagte mal jemand, aber in seiner Liebe lässt er uns nicht so, wie wir sind. Das drückt eigentlich ganz gut aus. Ich möchte euch zum Einstieg eine Geschichte von Victor Hugo mitbringen. Sie hat mitgebracht. 1830 spielt die Geschichte, ein französischer Schriftsteller, manch einer kennt ihn vielleicht von dem Glöckner von Notre Dame. Ja, er hat dieses Buch geschrieben und er hat seinem Verleger versprochen, im Februar 31 kriegst du das Manuskript von diesem Buch. Es war Herbst 1830 und Victor Hugo machte alles außer schreiben. Er empfing Gäste, er ging ins Café, er traf sich mit Leuten, aber er schrieb nicht. Und so war er in der Bredouille. Der Termin wurde immer enger. Februar 31 wurde immer enger. Und er hat es einfach nicht hingekriegt, ins Schreiben zu kommen. So bin ich halt, oder? Ich meine, der Mann musste liefern. Und er hat, und es ist halt so, wo ein Wille ist, da findet man Wege. Er hat seinem Diener den Schlüssel zu seiner Garderobe gegeben und sagt, nimm du ihn, gib ihn mir nicht. Und dann saß er in seinem Arbeitszimmer, eingehüllt in einen Wollschal im Winter des Jahres 1830 und schrieb, frierend, aber fleißig. Das ist die Geschichte. So ist der Glöckner von Notre Dame dann entstanden. Und er war tatsächlich fertig. Er hat das Ding hingekriegt, auf die Leine dieses Manuskript fertig zu bringen. So bin ich halt. Oder gibt es Möglichkeiten der Veränderung? Ein Nathan Hudson, Psychologe, amerikanischer Psychologe, machte eine Umfrage. Das hat ihn interessiert. Wie ist Persönlichkeit und wie läuft das so? Und er sagte, 87% wollen mindestens eines ihrer Persönlichkeitsmerkmale ändern. In seiner Umfrage. Also 87% der Menschen waren eigentlich nicht ganz zufrieden, so wie sie sind. Sie wollten irgendwie sich verändern. Sie wollten in einen Veränderungsprozess. Lineke Janssen, eine Neurowissenschaftlerin, beschreibt Folgendes. Manches, was wir Menschen als unabänderlichen Teil unseres Wesens beschreiben, ist tatsächlich eine Gewohnheit. Selbst Gefühle können gewohnheitsmäßig ablaufen. Ärgerlichkeit, Reizbarkeit, so ein Hang zum Grübeln kann aus Gewohnheit ablaufen. Das sind wir nicht unbedingt. Ja, diese Gewohnheiten machen meine Persönlichkeit aus. Und wir denken, es ist felsenfest, so bin ich halt. Die Psychologie ging tatsächlich lange Jahre davon aus, dass wir Menschen uns fast nicht verändern können. Das ist wie so ein Gipsabdruck im Gehirn und so sind wir. Die heutige aktuelle Neurowissenschaft findet raus, dass Veränderung möglich ist. Der Gips ist weich. Er lässt sich noch formen. Aber es geht über den Weg der Gewohnheit. Iris Murdoch, ich habe es gleich durch mit den Zitaten, aber ich finde, ich kann 10 Minuten reden und in so einem Zitat kommt es in 30 Sekunden auf den Punkt. Nicht, was du tun willst, nicht, was du sagst, dass du tun wirst, sondern das, was du tatsächlich tust, bestimmt den Kurs deines Lebens. Gewohnheit. Wir sagen manchmal, ja, ich möchte ganz so sein und wir wollen was, wir haben Wünsche, am Jahreswechsel kommen viele Wünsche. Nicht, was wir sagen, was wir tun wollen, nicht, was wir sagen, was wir tun werden, bestimmt den Kurs unseres Lebens, unsere Persönlichkeit, die ganze Richtung, sondern das, was wir wirklich tun. Und ich weiß, die Predigt hört sich jetzt, wenn man den Bereich der Gnade anschaut, nicht so nach Gnade an. Ich mut uns das heute zu. Aber die Gnade hat immer auch das Pendant der Wahrheit. Und die tut vielleicht im ersten Moment weh. Aber sie kann auch unfassbar befreiend sein. Wir wollen uns heute anschauen, einen fokussierten Lebensstil. Nathan Hudson drückt es noch so aus, du wirst, was du tust. Das ist also den Satz, über den denk ich gerade viel nach. Doing becomes being. Victor Hugo war Schriftsteller, weil er schrieb. Wir erleben gerade die Finals, ja? Deutsche Meisterschaften. Was Menschen tun können, unfassbar. Ein Triathlet wird ein Triathlet, weil er trainiert. Schwimmen, laufen, Radfahren. Also unser Tun prägt unsere Persönlichkeit. Und dann ist nicht mal das einmalige Tun, sondern es sind Gewohnheiten. Auf den Kurs will ich uns heute führen. Ich lade uns ein, dem nachzuspüren und zumindest drüber nachzudenken, wie das werden kann. Und der erste Teil, den wir anschauen, von einem fokussierten Leben. Wir schauen uns jetzt also an, wie kann Veränderung gelingen? Und ich glaube, es wird uns klar, Fokus spielt eine zentrale Rolle. Wenn ich eine Gewohnheit, wenn ich etwas ändern will, muss ich mich darauf fokussieren. Es geht nicht nebenher. So, Gewohnheiten sind oft eingefahren in unserem Gehirn. Ja, ich kenne das Grübeln. Wenn eine Situation kommt und ich gleite ab ins Grübeln. Und das läuft wie automatisch. Es ist wie ein automatisierter Bereich in meinem Kopf. Wenn ich den ändern will, braucht es einen Fokus. Ja? Und das schauen wir uns jetzt an. Und der erste Fokus, der heißt, was ist unsere Mission? Ich stelle euch den Prophet Esra vor, den Schriftgelehrten Esra. 7. Kapitel, Vers 10, Esra. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Zwei entscheidende Merkmale sind da drin. Und Esra war ein Mann Gottes. Er hat mit Nehemia zusammengearbeitet. Am letzten Sonntag sagen wir, wie Nehemia die Stadtmauer, wie Nehemia Trümmerstätten, wie Nehemia ein Ich übertrage es auf uns wie ein Christentum, eine Gemeinde oder ein Ort, der niederlag, in Trümmer wieder aufgebaut wurde durch die Leiterschaft und die Vision eines Nehemia. Aber Nehemia hatte einen Esra an seiner Seite. Und Esra brachte den Willen Gottes dort rein in das ganze Ding. Und es war sein Lebensinhalt. Er hat sein Herz darauf gerichtet, fokussiert. Er hat sich innerlich fokussiert. Herz steht für unser inneres Wesen. Die Kommandozentrale unseres Lebens ist das Herz. So beschreibt die Bibel als Herz. Das Innerste. Und er hat sich innerlich, sein Innerstes war auf etwas fokussiert. Das Wort Gottes, das Gesetz des Herrn. Und ich weiß, Gesetz, das klingt für uns schwierig in unserer liberalen Zeit. Er wollte den Willen Gottes rausfinden. Ihm war es ganz wichtig, Gott, was willst du? Was ist dir wichtig? Ich weiß, was dir wichtig ist, bringt meinem Leben Zufriedenheit, Glück und Kraft. Was dir wichtig ist, bringt mein Leben in die Freiheit. Deshalb hat er sein Herz darauf gerichtet, weil all der Segen hinter Gottes Wort liegt. Da, wo Gott lebt, wo Gott zum Zug kommt, ist Leben. Hat mal jemand einen Amen? Dort, wo Gott Raum bekommt, ist Leben. Da geht etwas auf, da ist Freiheit, da ist Kraft, Energie. Da wurden Dinge bewegt. Und zu tun, wer meine Worte hört und sie tut, ist ein kluger Mann, sagt Jesus, der sein Haus auf den Felsen baut und die Schwierigkeiten kommen und es bleibt stehen. Ihr merkt es tun, auch Jesus legt eine Bedeutung aufs Tun. Und um richtig tun zu können, sind folgende Fragen wichtig. Die nächste Folie, bitte. Und ich gebe euch jetzt heute wahrscheinlich 3 Tipps. Der erste Tipp ist, fotografiert euch das ab. Und geht im Hauskreis diese Fragen durch. Das sind Fragen für Johannes Hartler. Er hat ein Buch geschrieben, Fokus, die Kraft eines fokussierten Lebensstils. Daraus habe ich diese Fragen genommen. Wofür lebe ich eigentlich? Was für ein Mensch möchte ich eigentlich sein? Was ist mir am allerwichtigsten? Welches Erbe möchte ich hinterlassen? Warum tue ich das, was ich tue? Das sind ganz entscheidende, tiefe Fragen. Die führen mich auf meine Mission. Und jetzt kann man vielleicht Vision und Mission durcheinander bringen. Vision ist etwas Sichtbares. Ich sehe etwas. Mission ist etwas, was ich mache. Mission bringt mich, das ist mein Auftrag. Hier ist eine konkrete Sache. Wir denken vielleicht an Missionieren und das ist, ja, das wollen wir nicht so. Aber wir Menschen haben eine Mission. Von Gott einen Auftrag. Von Gott eine Sendung. Das ist Mission. Was ist meine Vision? Fokussiere dich. Lasst uns fokussieren auf unsere Mission. Und eine Frage, die hilft, ist, was will ich wirklich? Also hier seht ihr auch gleich die Struktur der Predigt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wir gehen 3 Punkte miteinander durch. Und ihr wisst dann immer, wo wir gerade sind. Ich lade uns ein, dass wir einen Fokus finden. Und du kannst dir einen dieser 3 Punkte raussuchen. So denke ich. Aber ich hoffe, du suchst einen aus. Jemand sagte mal, gehört ist noch lange nicht verstanden. Das ist manchmal das Los eines Predigers. Und mit mir selber, wenn ich selber höre, ich nehme mich an der eigenen Nase. Verstanden ist noch lange nicht einverstanden. Einverstanden ist noch lange nicht getan. Getan ist noch lange nicht wieder getan. Und wieder getan heißt noch lange nicht, dass es eine Gewohnheit ist, die deinen Charakter prägt. Merkt ihr den Weg? Und er ist mühsam. Deswegen ist es auch gut, kleine Schritte zu gehen. Microhabits, kleine Dinge. Es ist eine kleine Veränderung. Wenn du heute heimgehst, vielleicht eine kleine Veränderung dir vornimmst, ich feier dich, ich feier das Leben. Also, meine Mission fokussieren. Ein zweites, wozu ich uns einlade zu fokussieren, ist das Miteinander. Das Miteinander fokussieren. Ein zweiter großer Bereich, der uns Menschen gut tut, ist einfach unser Miteinander. Das ist die nächste Folie. Ich glaube, sie müsste da sein. Ich habe euch dann auch gleich einen Boten mitgebracht. Die zwei sind auch irgendwo miteinander unterwegs, aber so ganz miteinander sind sie dann auch wieder nicht unterwegs. Nehemia sprach zum Volk. Und dann kommt der Moment, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Ich glaube, dass dieser Sieg, den Nehemia erringen konnte mit den Leuten, dass er nur deshalb möglich war, weil das Volk hörte, es verstand, es war einverstanden und es machte sich auf den Weg und es kam. Und wenn ihr das lest, das wäre eine coole Lektüre aus meiner Sicht für die Urlaubszeit, einfach dieses Buch, dieses Geschichtsbuch Nehemia zu lesen. Ihr wisst ja, die Bibel ist eine ganze Bibliothek, 66 Bücher. Nimm dir doch ein Buch raus für die Urlaubszeit, vielleicht Nehemia, lies mal da drin. Faszinierend zu sehen, wie die Leute Schulter an Schulter die Mauer aufbauten. Bis dorthin bauten die Priester, dann bauten die Nächsten das Nächste, dann baute eine andere Familie, Schulter an Schulter. Ist ein Bild von einem Miteinander. Ist die Gerda da? Ja, Gerda, komm. Die Gerda war auf einem Endlich-Semann. Ganz, ganz mega Applaus für unsere Gerda. Juhu! Diese Frau, das ist eine ganz besondere, ich sag's euch, die hat, da steckt eine Power drin, die wurde immer mal angefragt, zu den Rangern zu gehen, und als sie dann in Rente war, sagt sie, jetzt kann ich zu den Rangern, jetzt habe ich Zeit. Krass, oder? Und jetzt geht die Frau auf ein NTC, das ist ein nationales Trainingscamp, das heißt, in Deutschland weit werden diese Camps angeboten, und da geht's richtig zur Sache.
Ja, genau, wie Ralf schon gesagt hat, da ging es richtig zur Sache. Und ich als Quereinsteigerin habe dann gedacht, ich schaffe das alles nicht. Am Schluss noch eine Prüfung? Nee. Und auch schon allein beim Aufbau dieses Camp war ich richtig überfordert. Und dann noch die ganzen Seminare, die man zu hören kriegt. Und dann die Sicherheit, wie man jetzt eine Beil oder eine Axt oder eine Säge einpacken muss und so weiter. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Und eines Tages habe ich gedacht, nee, ich schaffe das einfach nicht. Die Herausforderungen sind mir richtig zu groß. Und mir war es zum Weinen zumute. Und ich bin dann Richtung Toiletten gelaufen und habe dann gedacht, so, der Einzige, der mir noch helfen kann, ist Gott und Jesus. Ich habe dann zu Gott gebetet, oh, bitte, du siehst die Situation, ich kann es alleine nicht schaffen. Die Herausforderungen, die Aufgaben sind mir viel, viel zu groß. Hilf mir doch bitte und gib mir Kraft und auch Mut, dass ich einfach jetzt auch hier bleibe. Weil das Problem war ja, ich wollte schon weggehen, ich wollte nach Hause gehen. Aber dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt wohl nach Hause? Es fährt mich ja wohl keiner nach Hause und mit dem Gepäck zum Bahnhof nach Altensteig zu gehen, ist zu schwierig. Also habe ich wirklich zu Gott gebetet und habe gesagt, du musst mir da einfach jetzt helfen. Die Situation hat sich nicht gleich verändert, aber ich bin dann ruhiger geworden. Und am Abend, als ich dann in den Schlafsack eingestiegen bin, habe ich nochmal zu Gott gebetet. Gott, schenk mir bitte bei all den Herausforderungen die Kraft und auch den Mut, wirklich bei den Prüfungen wirklich das zu bestehen. Ja, und der Höhepunkt war dann, ich habe dann in der Nacht gut geschlafen, am nächsten Tag war ich fröhlich und glücklich, aber die Herausforderungen waren noch trotzdem da. Aber mein Team, in dem ich eingeteilt war, die gab mir viel Mut, die waren sehr liebevoll, sehr demütig, sehr wertschätzend. Die haben dann zu mir gesagt, so Gerda, wenn du jetzt dieses A-Feuer machst, wir stehen alle ringsrum und dass der Wind nicht dieses Feuer ausblasen kann. Und macht dann Streichholz ganz nach unten, dann passiert gar nichts. Und so haben die das gemacht. Die sind alle ringsrum gestanden um mich, dass der Wind das Feuer nicht ausbläst. Und ich habe das Streichholz hingehalten. Und stellt euch mal vor, ich hatte nur ein Streichholz gebraucht für diese Aktion. Und als ich dann die ganzen Prüfungen geschafft habe, ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich war Gott so dankbar und meinem Team, dass sie so hinter mir gestanden sind, so liebevoll, so demut und wertschätzend.
Wow, danke schön. Vielen Dank, Gerda. Mega. eine Powerfrau, aber Power aus dem Himmel. Also ihr merkt, wir fokussieren uns auf das Miteinander. Und eine Frage dazu, wer hilft mir? Wer hilft mir dabei? Diese Frage kann ich stellen, wo ist jemand, der mich in meinem Prozess unterstützt? Das sind Hauskreise, Zweierschaften, wo sind Freunde, mit denen ich teilen kann? Wir sind zu zweit, zu dritt stärker. Vielleicht kennt ihr Aktion Mensch, da heißt immer wieder, kommt immer der Satz, dass wir gewinnt. Kennt ihr das? Das ist so eine Wahrheit, dass wir gewinnt. Nicht der Einzelne, dass wir gewinnt. Eine Gemeinde hat dann Kraft und Power, wenn sie in Einheit zusammen ist. Wir haben den Song gerade gesungen. Was für eine Wahrheit, dass wir gewinnt. In aller Unterschiedlichkeit, dass wir macht den Unterschied. So, und ein letztes und ein drittes. Einen dritten Fokusbereich, auf den du dich fokussieren kannst. Ich lade dich dazu ein. Zitat von Dallas Willard, Philosoph. Es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das nicht dadurch gelöst werden könnte, dass wir in die Lehre bei Jesus gehen. Das ist ein steiler Satz. Es gibt kein Problem. Auch das Veränderungsproblem wird gelöst werden, wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen. Bei Jesus in die Lehre gehen. Das heißt, von ihm zu lernen. Das heißt, wirklich jetzt nicht nur zu Gott zu kommen. Gott, bitte ändere meine Gefühle. Gott, bitte so ihn als Segensbringer. Er bringt natürlich Segen. Bitte beschütze mich. Bitte gib mir eine gute Arbeitsstelle. Bitte mach alles. Das ist die eine Seite. Aber wir verkürzen ihn. Wir sehen da nur einen kleinen Teil. Wir missbrauchen ihn. Der entscheidende Punkt geschieht dann, wenn wir als Menschen von ihm lernen wollen. Wir haben da Anfang dieses Jahres einen Jüngerschaftskurs gemacht. War so stark, diesen Kurs mit ein paar Leuten zu machen. Ich werde gleich noch was davon berichten. Aber zunächst meine ich, dass es die folgenden drei Worte, komm, folge mir, dass das die drei wichtigsten Worte sind, die es auf diesem Universum gibt. Ich war, ihr Männer, die ihr auf dem Fakila wart, ich habe dort über die vier wichtigsten gesprochen. Erinnert ihr euch? Kommt jetzt nicht durcheinander. Die vier wichtigsten Worte heißen aus meiner Sicht, es tut mir leid. Darüber haben wir am Fakila gesprochen. Aber das sind die Worte, die ich sage. Ich glaube, die vier wichtigsten Worte, die ich sagen kann. Ihr könnt es drüber nachdenken. Wenn ihr drüber nachdenkt, freut es mich schon. Und ihr seid vielleicht ganz anderer Meinung. Ist völlig okay. Ist einfach mal nur mein Statement. Aber da, wo ein Mensch selber versteht, ich schaffe es nicht. Ich bin schwach, war dieses prophetische Wort. Ich brauche Gottes Hilfe. Da, wo ein Mensch versteht, ich kann mich nicht selber verändern. Ich kann das Wollen nicht beibringen. Dort geschieht Folgendes, dass Gott das Wollen vollbringt. Ich bewirke das Wollen und das Vollbringen. Gott bewirkt das Wollen. Aber dazu braucht so diesen Moment, es tut mir leid, ich kann es nicht. Und die drei wichtigsten Worte, die jemand anders zu uns spricht, heißen, komm, folge mir nach. Und zwar von Jesus gesprochen. Und Jesus spricht zu jedem Menschen auf dieser Erde, komm, folge mir. Komm, lern von mir. Komm in meine Nähe. Komm, ich helfe dir. Ich führe dich auf einen Veränderungsprozess. Meine Nähe wird dich verändern, innerlich. Und du wirst merken, das geht. Neue Gewohnheiten, neue Vorlieben. Das Glas Wein am Abend wird dir nicht mehr so wichtig. Es wird dir nicht mehr so wichtig, Recht zu haben. Du wirst es schaffen, einfach mal loszulassen. Nicht immer alles besser zu wissen. Du wirst es schaffen, nicht immer in ein Handy reinzuschauen. Du hast ein anderes Interesse. Ich verändere dich. Ich helfe dir raus, wenn du im Sumpf steckst. Kein Mensch kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, oder? Bei allem tun nicht. Das heißt, fokussiere dich. Und vielleicht ist das der wichtigste, nicht vielleicht, das ist der wichtigste Fokus. Fokussiere dich auf den Meister. Komm, folge mir. Wenn Gott die große Sehnsucht unserer Seele wird, sagt Dallas Willard, dann wird er zum Polarstern unseres inneren Wesens. Das ist ein starker Satz, vielleicht gerade für uns Pfadfinder. Wir orientieren uns am Polarstern. Pfadfinder sind es gewohnt, sich ohne GPS ja, einfach mal in der freien Natur zu orientieren. Und das geht oft am Polarstern, weil der Stern, mit dem, wenn du den siehst, weißt du immer, wo Norden ist. Wenn du weißt, wo Norden ist, weißt du auch, wo Süden, Westen und Osten ist. Und es ist wichtig, wenn du läufst, dass du einigermaßen die Richtung hast. Und er wird in unserer Lebensentwicklung der Polarstern unseres inneren Wesens, wenn er die große Sehnsucht unserer Seele ist. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und wenn Gott für dich noch nicht die große Sehnsucht ist, hey, das kann passieren. Der Geist Gottes macht Jesus groß. Gott selbst, der Geist Gottes, kann dir Jesus groß machen. Und du gehst hierher und du kannst vielleicht, wenn du möchtest, mit der Bitte hierher gehen. Jesus, zeig dich mir. Wenn es dich gibt, zeig dich mir. Zeig mich dir klarer. Lass mich dich klarer erkennen. Und Gottes Geist kann das tun. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sagte jemand, sondern nur einen Glauben an einen großen Gott. Je größer Jesus in uns wird, umso mehr verlieben wir uns in ihn. Und umso mehr gibt er die Richtung in unserem Leben. Ein starkes Zitat von ihm. Schauen wir uns Jesus selber an. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Es war seine Gewohnheit. Früh morgen stand er auf und er suchte Abgeschiedenheit. Das ist so ein Momentum aus diesem vom Meister lernen, das ich uns mitgeben will jetzt im Urlaub. Und ich habe es konkret so gemacht. Im Jüngerschaftskurs hatten wir immer eine Base-Practice und eine Reach-Practice. Ein Base war so das Normale. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, schau mal die erste halbe Stunde nicht gleich auf dein Handy. Versuch das mal so einzubauen am Tag. Das war so die Übung. Und dann war die Reach-Practice, sich auszustrecken, ein bisschen weiter, ein bisschen challenger, ein bisschen mehr herausfordernd. Eine Stunde in der Woche einen Spaziergang zu machen. So wie Jesus. Er stand früh auf und er suchte die Nähe des Vaters. Von dort her kam zu ihm Orientierung. Als er nach Hause kam von der Stunde, kamen seine Freunde und sagten, Jesus, wo warst du denn? Die ganze Stadt sucht dich, du musst kommen und helfen. Aber Jesus hatte Orientierung. Er sagte, nein, ich muss noch in andere Städte gehen. Ich bin gekommen. Ja, die frohe Botschaft, meine Mission ist, nicht nur einer Stadt alleine zu dienen, meine Mission ist, einer Welt zu dienen. Die Urlaubszeit bietet sich doch ein bisschen an, oder? Liege ich ganz falsch? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, und die Band darf ich schon bitten zu kommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das war seine Mission. Er war ganz klar in seiner Mission. Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben. Ich bin gekommen, damit die Schuld dieser Welt weggenommen werden kann. Ich bin gekommen, damit Menschen einen Zugang zum Vater im Himmel haben. Das war seine Mission. Und er hat seine Mission fokussiert. Also die letzte Frage. Wem folge ich? Und ich will dir eins sagen. Egal, ob du dich entschieden hast, Jesus zu folgen oder nicht, du folgst jemand. Wir alle, wir folgen irgendjemand. Wir folgen Influencern. Wir folgen einem Idealbild, wie ein deutscher Schwabe zu sein hat vielleicht. Wir haben irgendwelche Bilder, die uns verkauft werden. Wem folge ich? Ich habe mein Leben vor 1986 im Oktober Gott geweiht und sagte, Jesus, ich folge dir. Und ich möchte, das war meine Vision damals, ich möchte ein gutes Werkzeug in deiner Hand sein. Ich möchte, egal was es ist, Hammer, Schraubenzieher, Imbusch, egal. Ich möchte, dass du es gerne in der Hand hast. Ich möchte, dass dieses Werkzeug das tut, was es tun soll. Dass es nicht zerbricht, dass es nicht ausleiert, dass es immer scharf ist. Ich bin so froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich stand vor 3 Tagen auf morgens und ich sagte mir, fühlte es zutiefst, ich gehöre zu den glücklichsten Menschen dieser Erde. Ich sage das bis heute. Ich stehe da dazu. Ich gehöre zu den glücklichsten Menschen dieser Erde. Ich habe eine Frau, die mich liebt. Ich habe eine wundervolle Gemeinde, mit der ich zusammen auf dem Weg sein darf. Meine Kinder machen mir Freude. Ich habe 3 Monate Sabbatical vor mir. Es ist so gut, mit Jesus zu gehen. Er quetscht dich nicht aus. Er bringt uns zum Leben. Wem folge ich? Vater, so kommen wir jetzt zu dir. Und die Abendmahlshelfer dürfen gerne schon kommen. Und wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen an deinen Tisch. Du hast alles bereitet. Es ist alles bereitet. Du hast dein Leben gegeben für uns, Jesus, als Lösegeld. Wir werden herausgelöst aus Schuld. Wir werden herausgelöst aus Tod. Der Tod ist besiegt, die Schuld ist besiegt. Wir werden herausgelöst aus aller dämonischen Knechtschaft. Wir sind frei. Teufel, Tod und Schuld sind besiegt durch dich. Der Tisch ist bereitet. Der Tisch ist bereitet für unser Leben. Du hast ein Leben für uns im Sinn. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. So, wenn du möchtest, du bist eingeladen, hier an diesem Flurteil nach unten zu kommen, hier das Brot zu nehmen, dann weiterzugehen und den kleinen Kelch mit Traubensaft zu nehmen, an deinen Platz zu gehen. Und dort an deinem Platz kannst du das Mahl nehmen, so wie du möchtest. Du brauchst nicht zu warten. Du kannst warten. Nimm es dann, wenn es für dich passt. Das Lobpreisteam nimmt uns mit hinein in gesungene Gebete, nimmt uns mit hinein in ausgesungene Wahrheiten des Himmels. Die entscheidende Frage ist jetzt, was tust du? Unser Tun bestimmt, wer wir sind. Und unser Tun, wenn wir ihm folgen, hier ist die Kraft für Mission. Hier ist die Kraft für Miteinander. So hängen diese 3 Bereiche echt wunderbar zusammen. Und so segne ich uns jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass wir den Schritt erkennen, den jeder Einzelne von uns in seiner Individualität gehen kann. Einen Schritt in die Freiheit, einen Schritt in das Leben, einen Schritt hinein in eine neue Gewohnheit, in eine Veränderung unseres Lebens. Amen.